Hörbücher sind in den vergangenen Wochen deutlich stärker in den Fokus meiner Aufmerksamkeit geraten. Das liegt nicht daran, dass ich etwa nicht in der Lage wäre, mit normalen Büchern umzugehen. Nein, ich halte mich durchaus für einen, ja, schon irgendwie geübten Leser. Aber bislang bestand meine Hörbuchbibliothek aus genau zwei Werken, die im klassischen Sinne eigentlich keine Hörbücher sind. Einerseits Frank Schätzings Der Schwarm als eine Hörspielbearbeitung mit eher zum Teil fantastischen Stimmen und zum anderen das hier schon genannte Werk von Rolf-Dieter Brinkmann, Wörter 6 Schnitt, das an sich auch kein Hörbuch ist, weil hier nicht vorgelesen wird, sondern ein Autor live gesprochen hat, was ihm gerade durch den Kopf ging. Ja, so eine Art Audiotagebuch oder Audioblog aus Zeiten, in denen es so etwas noch gar nicht gab. Hörbücher sind für mich interessant geworden, weil mir aufgefallen ist, dass Bücher, die vorgelesen werden, noch einmal ein paar andere Seiten von sich bemerkbar machen, als das beim Lesen der Fall ist. Ich habe da eben den interpretierenden Leser zwischen dem Buch und meiner Rezeption des Buchs. Dabei, das jetzt nur in Klammern, ist mir aufgefallen, dass iTunes für den Download von Hörbüchern nicht wirklich geeignet ist, weil die nämlich aus CDs Aufnahmen machen, die sie dann verbreiten, die heruntergerechnet sind von CD-Format auf ein etwas schlechteres Format, was dazu führt, dass unglaublich viele Kompressionsgeräusche zu hören sind. Sie sind zwar noch anzuhören, aber ein ästhetischer Genuss ist da nur noch sehr begrenzt wahrnehmbar, so dass ich für meinen Teil da wieder in Zukunft die CDs kaufen werde, um die Hörbücher wirklich so zu hören, wie sie gedacht sind und nicht so, wie sie sich anhören, nachdem sie im iTunes Store heruntergerechnet worden sind auf ein scheinbar platzsparenderes Format. Das aber nur am Rande. Neben der Tatsache, dass die Bücher durch das Vorlesen einen anderen Charakter bekommen, tritt für mich einmal mehr der Aspekt in den Vordergrund, dass hier natürlich auch gesprochene Texte zu hören sind, von denen ich einiges über das Sprechen lernen kann. Ich bin zwar bei weitem nicht an dem Punkt, dass ich ganze Geschichten frei sprechend erzählen könnte. Und das muss ja auch gar nicht so sein, denn die Aufgabe von Schriftstellern ist es ja gerade nicht, mündlich zu erzählen, sondern Texte zu schreiben, die in Buchform erscheinen. Diese Bücher werden dann in der Regel leise gelesen. Nichts gegen das leise Lesen. Das mache ich ja mit den meisten Büchern auch so. Und trotzdem bin ich immer wieder davon beeindruckt, wie sich Bücher verändern, wie sich Texte verändern, wenn sie vorgelesen werden. Vorgelesene Texte leben von der Sprache des Textes und natürlich auch von der Art und Weise, wie der Vorlesende sie vorliest. Diese Kunst ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Klar, wir lesen Kindern vor. Aber wie ist das eigentlich, wenn wir älter werden? Lesen wir noch gegenseitig vor? Ich beobachte bei mir selbst, dass ich meistens in der Rolle dessen bin, der vorliest. Und wenn ich mir selbst Bücher vorlesen lassen möchte, dann kann dies eigentlich nur über Hörbücher passieren oder eben über ein paar Leute, die ich kenne, die tatsächlich in der Lage sind, auch gut vorzulesen. Denn Vorlesen ist ja nicht gleich Vorlesen. Es tut einem Text nicht wirklich gut, wenn jemand ihn liest, der immer wieder ins Stocken kommt, sich ständig verliest oder auch bei manchen Wörtern Probleme hat, diese beim direkten Lesen richtig auszusprechen. Da kommt man immer wieder aus dem Strom der Geschichte heraus und plötzlich steht der Vorleser im Vordergrund, obwohl auch die Geschichte im Vordergrund stehen soll. Also ich bin nach wie vor ein Fan vom Vorlesen, weiß aber natürlich, dass Texte meistens leise gelesen werden. Noch ein Grund für mich, mir auch mal das ein oder andere Hörbuch anzuschauen, wobei ich da dann allerdings auch der Meinung bin, dass es Hörbücher sein müssen, die gut eingelesen sind. Und da gibt es nicht so viele Leser, häufig sind es Schauspieler, die das wirklich hinbekommen. einen Text zum Klingen zu bringen, einen Text zum Lesen zu bekommen. Was natürlich ganz besonders für Texte gilt, die schon beim Schreiben mit einem gewissen Rhythmus unterlegt worden sind. Solche auf Rhythmus hin orientierten Texte müssen übrigens nicht unbedingt Gedichte sein. Es müssen auch keine Theaterstücke sein, denen man ja auch nochmal abnimmt, dass sie von einem sprachlichen Rhythmus leben. Es können durchaus auch Romane sein. Die wohl bekannteste Autorin, von der man weiß, dass sie sehr stark von der Musik geprägt ist und dementsprechend auch ihre Texte teilweise nach musikalischen Bauprinzipien baut, ist die österreichische Schriftstellerin Elfriede Jelinek, Literaturnobelpreisträgerin, von vielen nicht gemocht aufgrund der Inhalte ihrer Texte, auch aufgrund des kritischen Potenzials, das in diesen Texten steckt. Aber rein sprachlich und rein literarisch hat sie ein Werk geschaffen, in dem tatsächlich die Musik eine ganz große Rolle spielt, in dem der Rhythmus, der Klang der Texte ein ganz eigenständiges Element dieser Werke ist. Ein Element, das natürlich nur dann zum Vorschein kommt, wenn diese Texte laut gelesen werden oder auch vorgelesen werden. So viel dazu. Jetzt habe ich mir diesen Wu einmal bis hierhin angehört und dabei ist mir aufgefallen, dass ich an einigen Stellen, an denen ich eigentlich ich hätte sagen müssen, Mann sagte, dieses berühmte Mann benutzte, das in der deutschen Sprache so oft benutzt wird und eigentlich alle bezeichnet, niemanden meint und letztlich sogar auf eine Vereinnahmung von anderen hinausläuft, weil dieses Mann immer auch unterstellt, dass das, was dort gesagt wird, für alle gilt. Und das ist bei den meisten Aussagen so nicht zutreffend. Deshalb ist es mir aufgefallen, dass ich an einigen Stellen tatsächlich dieses Mann verwende. Etwas, das ich weiter abstellen sollte. Auch wenn es mir natürlich in kurzer Zeit nicht unbedingt gelingen wird. Ich will mal drauf achten. Und damit bin ich jetzt beim Ich gelandet. Das Ich-Sagen. Heute Abend habe ich ein Kapitel gelesen aus Richard David Brechts Wer bin ich und wenn ja, wie viele, eine philosophische Reise. In diesem Kapitel geht es genau um diese Frage des Ichs. Denn naturwissenschaftlich betrachtet ergibt sich bei dem Ich ein ganz großes Problem. Es kann nämlich niemand irgendwie unter das Mikroskop legen und das Ich kann auch in keinem sonst wie gearteten Scanner für Gehirnströme gezeigt werden. Das Ich ist eigentlich aus naturwissenschaftlicher Perspektive gar nicht existent und trotzdem sagen wir immer alle Ich. Und die Frage ist, was ist das eigentlich? Ich werde diese Frage nicht beantworten. Es scheint nur so zu sein, dass die Hirnforschung darauf keine Antwort findet. Dass die Hirnforschung nur feststellt, dass in unterschiedlichen Bereichen, in denen wir Ich sagen, unterschiedliche Areale unseres zentralen Nervensystems beteiligt sind. So dass die einzige Aussage, die eigentlich möglich ist, diejenige ist, dass man sagen kann, dass Ich ist eine unglaublich komplexe Geschichte, die eben von Hirnforschern, von ja auch Psychologen, als solches kaum zu greifen ist, das Ich. Wir sagen so oft Ich und ich finde auch, wir sollten an viel mehr Punkten Ich sagen, nicht im Sinne von ich stehe im Zentrum der Welt, sondern im Sinne von ich habe diese Perspektive und da es meine Perspektive ist, muss es nicht die Perspektive aller sein. Deshalb vermeide ich dieses Mann oder auch so Formulierungen wie es ist ja klar und ähnliches. Das war also ein Erkenntnisgewinn aus einer Lektüre von heute. Und damit bin ich jetzt an dem Punkt angelangt, ja, für mich festzustellen, dass es unglaublich schwierig ist, einen solchen Wu ohne irgendein Manuskript und ohne die Möglichkeit, ihn anschließend zu schneiden, einzusprechen. Bislang habe ich mir ja durchaus vorgenommen, dass ich genau so mit diesen Wus vorgehe, dass ich sie einspreche und so, wie sie gesprochen sind, dann hochlade, ohne sie zu schneiden oder nachzuproduzieren oder ähnliches. Jetzt frage ich mich durchaus, ob es nicht manchmal auch hilfreich sein könnte, diese Aufnahmen mit einem anderen Aufnahmegerät zu machen, mit einem digitalen Aufnahmegerät, das mir anschließend die Möglichkeit bietet, die Aufnahmen auf den Rechner zu überspielen und dort noch nachzubearbeiten. Ich bin mir da noch nicht schlüssig, ob ich da von dem Grundsatz, den ich mir selbst gegeben habe, abrücke, diese Buß live zu sprechen und dann direkt hochzuladen. und stattdessen diese Buß durchaus auch schneide, natürlich ohne sie inhaltlich zu manipulieren. Da bin ich mit mir unschlüssig. Es könnte ja sein, dass jemand mal Interesse hat, dazu etwas in den Kommentaren zu diesem Buß zu schreiben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Was ist also eher gefragt? Ein Buh, der direkt so frei eingesprochen ist, oder durchaus ein Buh, der etwas stärker produziert wurde, als es bei diesen Buhs bislang der Fall ist. Und trotzdem, der Reiz besteht nach wie vor darin, frei zu sprechen, Gedankengänge fließen zu lassen und das Ganze in eine Form zu bringen, die dann veröffentlichbar ist. Und damit bin ich bei einer nächsten Beobachtung. Mir ist nämlich aufgefallen, dass es bei fast jedem, der sich länger mit solchen Audiobuchs, mit solchen Podcasts, das sind sie ja eigentlich auch, beschäftigt, die Frage kommt, was hat es mit diesen Buß eigentlich auf sich, was machen die mit mir, was mache ich mit ihnen, dass also irgendwann die Reflexion auf das, was man hier tut, das, was man hier tut, wieder in Gang kommt. Für mich ist diese Reflexion eigentlich etwas, was ich mehr im Hintergrund mache. Es soll jetzt weniger der Inhalt dieser Buß sein, sonst buht man ständig über Buß. Aber es sei an dieser Stelle dann doch einmal kurz erwähnt. Und obwohl ich dieses Nachdenken über Buß aus dem Buß selbst eigentlich draußen halten möchte, gibt es jedoch einen Grund dafür, dass ich es in den Buß selbst einbaue. Es ist nämlich so, dass in den 2 Wochen knapp, die ich jetzt mit diesem Buß befasst bin, ich tatsächlich die Erfahrung gemacht habe, dass sich dieses Üben des freien Sprechens auch auf mein freies Sprechen im Alltag auswirkt. Ich merke tatsächlich, dass ich in manchen Situationen viel flüssiger, mit viel weniger und Gedankengänge zu formulieren in der Lage bin. Und das finde ich durchaus beeindruckend. Das heißt, das Ganze hier ist nicht nur ein nettes Spiel, auf das ich mich eingelassen habe, sondern das Ganze hier ist auch eine Art Training. Eine Art Training für Konditionen in Sachen Sprechen. Und das gefällt mir. Das gefällt mir gut. Das ist ein Grund für mich weiterzumachen. Das ist ein Grund für mich auch vielleicht von dem Gedanken wieder wegzukommen, dass ich die Sachen dann doch anders aufzeichne und anschließend schneide. Ein weiteres Thema, das die Tage durch die Medien geht und das mich auch selbst sehr irritiert. Seit einigen Tagen steht die Frage im Raum, ob es eigentlich statthaft ist, Daten zu kaufen, die anderen geklaut wurden. Ich musste mir heute von einem Anwalt sagen lassen, dass es tatsächlich so ist, dass Daten keine Hehlerware seien. Ich war da doch sehr irritiert, denn bislang hatte ich immer den Eindruck, wenn Leute irgendwo Daten klauen, zum Beispiel persönliche Daten in irgendwelchen sozialen Netzwerken und diese dann weitergeben, es kann sich dabei auch zum Beispiel um Adressdaten handeln, Adresshandel ist ja offensichtlich ein recht florierendes Geschäft, dass das eigentlich etwas ist, das als mindestens unanständig angesehen wird, wenn nicht sogar teilweise verboten ist. Ich habe da jetzt von der rechtlichen Lage keine Ahnung. Oder auch nur rudimentär das mitbekommen, was die Medien darüber vermitteln. Aber so ist mein Stand des Wissens. Dementsprechend bin ich da natürlich irritiert, dass es möglich ist, geklaute Daten ganz offiziell zu kaufen, um ein Delikt zu verfolgen, das natürlich ein strafbewehrtes Delikt ist, nämlich Steuerhinterziehung. Dieses Delikt aber auf der Basis von Material zu verfolgen, das selbst in einer, irgendwie doch auch kriminellen Handlung geklaut wurde. Eine etwas hinkende Metapher für mich ist dabei die Vorstellung Bankraub. Wie wäre es denn, wenn jetzt jemand loszöge und das Geld von denen, die Steuern hinterziehen, klauen würde und dann der Bundesregierung sagen würde, hey, hallo Leute, ich habe hier Geld geklaut, wollt ihr das, was da an Steuern übrig ist, nicht haben, das zahle ich euch gerne aus und den Rest behalte ich dann für mich. Denn immerhin soll diese CD 2,5 Millionen Euro kosten. Und jetzt fangen auch schon andere Landesregierungen an, darüber nachzudenken, ähnlichen Angeboten positiv gegenüber eingestellt zu sein. Ich bin da wirklich etwas irritiert. Nicht, weil ich irgendwie sagen würde, das, was diese Menschen, die Steuern hinterziehen, tun, sei in Ordnung, sondern weil ich einfach das Vorgehen nicht so richtig nachvollziehen kann, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass hier ein Markt entsteht für Dinge, die geklaut werden und dann weiterverkauft werden und das, was da geschieht, plötzlich mit moralisch positiven Werten besetzt wird, weil man sagt, okay, zahlen wir die 2,5 Millionen Euro, dafür kriegen wir möglicherweise ein paar Dutzend Millionen oder auch ein paar hundert Millionen Euro an entgangenen Steuereinnahmen wieder rein. Da frage ich mich natürlich dann auch, wie eigentlich die Justizbehörden oder auch die Steuerbehörden arbeiten können vor einem solchen Hintergrund. Und das aber nur am Rande so als persönliche Irritation, die im Augenblick auch zeithistorisch von Bedeutung ist. Ich blicke da nicht so ganz durch. Ich muss natürlich darauf vertrauen, dass die Juristen der entsprechenden Ministerien das Ganze geprüft haben und zu dem Schluss gekommen sind, das, was wir da machen, ist in Ordnung. Und nach dem, was ich da von dem Jurist heute gehört habe, scheint das ja auch tatsächlich so zu sein. Hier scheint es eine Gesetzeslücke zu geben, die das möglich macht, dass nämlich tatsächlich Daten nicht als Hehlerware gelten und dass eigentlich nur ein Belangen des Täters möglich wäre, wenn er die CD geklaut hätte, weil diese materiell ist. Daten gelten offensichtlich nicht als ein Material, so wie, was weiß ich, CD-Spieler, Autoradios, Handys und so weiter, die sonst auf dem Hehlermarkt verkauft werden. Ja, so ist es nun einmal und damit müssen wir dann irgendwie leben, uns unsere eigenen Gedanken machen und wie ich das Ganze letztlich betrachten soll, weiß ich an dieser Stelle noch nicht. Das war jetzt wieder ein Rundumschlag. Los ging es mit Hörbüchern, dann ging es ein bisschen um die Frage des Ichs, zwischendurch ging es um den Rhythmus von Texten und am Ende war ich dann bei Daten, die geklaut wurden und verkauft werden. Das ist eine ganze Menge Stoff, deshalb sage ich an dieser Stelle so viel für jetzt, mehr demnächst. Ciao.